Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin der Finanzminister von Baden-Württemberg. Stellen wir uns mal kurz vor, es ist der Morgen des 26. August 1921 und wir sind in Griesbach im Schwarzwald. Der ehemalige Reichsfinanzminister und Reichstagsabgeordnete Matthias Erzberger bricht mit seinem Freund Karl Dietz zu einem Spaziergang auf und sie werden von zwei jungen Männern verfolgt, schenken ihnen aber erstmal keine weitere Beachtung. Und als sie schon auf dem Rückweg sind, da springt einer der Männer auf Erzberger zu und erschießt. Dietz versucht ihn noch mit seinem Regenschirm einzuschlagen und ihn zu verjagen, doch dann schießt auch der zweite Attentäter und Erzberger wird getroffen. Schwer verletzt rutscht er in eine Böschung hinab und einer der Attentäter steigt ihm nach, schießt ihm zweimal in den Kopf und diese Kopfschüsse, die sind tödlich. Matthias Erzberger stirbt mit 45 Jahren und es war ein politischer Mord an einem bekannten Repräsentanten der jungen, ja fragilen Demokratie, die wir als Weimarer Republik kennen. Die Attentäter waren zwei Rechtsterroristen. Wer war dieser Mann, der vor 150 Jahren im schwäbischen Buttenhausen geboren wurde, der es aus einfachen Verhältnissen bis zum Reichsfinanzminister geschafft hat, der nur in wenigen Monaten Amtszeit eine Steuerreform durchgeführt hat, die unser Steuersystem bis heute prägt und der am Ende für seine demokratische Gesinnung mit dem Leben bezahlen musste? Wer war Matthias Erzberger? Darüber möchte ich heute sprechen, und zwar mit dem Historiker Wolfram Püter. Er ist Professor für Neue Geschichte an der Universität in Stuttgart und er leitet die Forschungsstelle Ludwigsburg, die sich mit der Erforschung von NS-Verbrechen auseinandersetzt. Und nicht zuletzt, er ist ein wirklich ausgewiesener Kenner der Geschichte der Weimarer Republik. Herzlich willkommen, Professor Püter.
Vielen Dank.
Ja, wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen, warum Matthias Erzberger in rechtsnationalen Kreisen so verhasst war, Herr Professor Püter. Aber lassen Sie uns einmal den historischen Kontext schaffen. Wer war Matthias Erzberger und woher kam er?
Er kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, aus Buttenhausen, einem kleinen Ort auf der Schwäbischen Alb. Und er hat den sozialen Aufstieg gewählt, der damals möglich war. Er wurde Volksschullehrer, aber blieb dabei nicht stehen. Er ging nach Stuttgart in die Landeshauptstadt und hat sich dort politisch betätigt, im politischen Katholizismus der Zentrumspartei, als Redakteur. Also er war jemand, der auch mit dem Wort schriftlich wie mündlich umgehen konnte. Und dann ist ihm mit 28 Jahren der Karrieresprung geglückt. Wie kann man Karriere machen, indem man Reichstagsabgeordneter wird? Die Weimarer Republik hat ein anderes Wahlsystem gehabt als das Kaiserreich. Dort konnte man Karriere machen, wenn man in einem Wahlkreis aufgestellt wurde, der bombensicher war. Und das war der katholisch geprägte Wahlkreis Biberach. Das war eine feste Bank für die Zentrumspartei. Und indem man Erzberger in 28 Jahren dort nominierte, war seine Wahl so gut wie sicher. Und das bedeutet ein sozialer Aufsteiger, der über den Parlamentarismus aufsteigt. Er kommt nach Berlin, eine ungewohnte Umgebung. Und er macht etwas, was den zweiten Karriereschritt bewirkt. Er verschreibt sich mit Haut und Haaren der Politik. Das ist damals ungewöhnlich, zu einer Zeit, als Politik noch kein Beruf war. Viele, auch der eigene Fraktionskollegen, hielten sich nur selten in Berlin auf. Ihre Präsenz im Parlament war überschaubar. Aber Erzberger verlegt seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin. Er holt seine Familie nach Berlin und er arbeitet sich in alle politischen Felder ein, die es gibt. Er wird zu einem politischen Allrounder. Durch Fleiß, durch Begabung wird er zu jedem Thema sprechfähig. Und das macht ihn einzigartig in einer Fraktion, wo es viele Adlige gibt, die das sozusagen nebenher betreiben. Und Erzberger, seine Seriosität durch seine Beharrlichkeit schafft es, sich dann innerhalb dieser Fraktion zu einem unentbehrlichen Generalisten zu entwickeln. Und das führt dazu, dass er plötzlich in der ersten Reihe der Politik steht. Das bedeutet, auch im Kaiserreich ist politischer Aufstieg möglich über das Parlament. Das Parlament muss sich mit allen Gesetzesvorlagen beschäftigen. Jedes Gesetz muss im Parlament eine Mehrheit finden. Die Regierung muss mit dem Parlament kooperieren. Das kann man kooperativen Konstitutionalismus nennen. Und das ist die Schnittstelle, an der sich Erzberger politisch profiliert.
Ja, das ist ja schon frappierend, wenn man zurückschaut. Das Thema Aufstieg durch Bildung, das beschäftigt uns heute politisch natürlich genauso, aber das war damals ja quasi geradezu revolutionär. Und wenn ich mal schaue, auch seine Grundüberzeugung, Leistungsgerechtigkeit, Demokratie, Staatsverantwortung, auch die katholische Herkunft, Oberschwaben, Sie haben es angesprochen, die ihn geprägt hat und diesen Weg geprägt hat, das ist ja schon eine besondere Karriere. Ein Schneidersohn aus einem kleinen Dorf, der es bis in den Reichstag schafft, 28 Jahre, das war damals ja blutjung, und als jüngster Abgeordneter im Parlament. Und wenn man sich mit dieser Person beschäftigt, und ehrlicherweise bei mir klingelte vorher etwas beim Namen Erzberger, aber vieles habe ich erst im Laufe der Recherche und auch in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch erfahren. Er gehört wahrscheinlich eher zu den unbekannteren Personen der Politiker des 20. Jahrhunderts. Aber von diesen eher unbekannteren, finde ich, ist er, wenn man wirklich sein Leben, seine Karriere, aber auch das, was er uns mit bis heute auf den Weg gegeben hat, wahrscheinlich einer der wichtigsten Personen. Und bevor wir gleich über sein Wirken auch als Reichsfinanzminister sprechen, Herr Professor Püther, möchte ich erstmal auf seine parlamentarische Prägung zu sprechen kommen. Welche Rolle hat Erzberger in diesem Parlament gespielt? Welche Erfahrung hat er gemacht? Weil er hat sich ja schon, ich sage das jetzt mal so salopp, mit dem Establishment angelegt. Konflikte mit dem Militär, mit der Verwaltung, mit der Kolonialpolitik, der nahm Militärausgaben genauer unter die Lupe, er deckte Verschwendung auf. Ich habe das Gefühl, hier ist ein wirklich überzeugter Parlamentarier mit Haut und Haaren, mit auch einem starken parlamentarischen Selbstbewusstsein entstanden.
Ja, die Aufgabe des Parlaments ist es zum einen, Gesetze mitzugestalten. Das hat er getan. Aber die Aufgabe des Parlaments ist es eben auch, einen kritischen Blick auf Regierungshandeln zu werfen. Das Deutsche Kaiserreich ist ein Rechtsstaat und ein Staat, in dem das Parlament eine immer stärkere auch Kontrollfunktion übernimmt. Der Begriff der Opposition ist nicht ehrenrührig. Man darf der Obrigkeit Widerworte leisten. Und die Opposition hat die Funktion, im Parlament auch der Regierung Widerworte zu geben. Und die Zentrumspartei ist eine Partei, die groß geworden ist in Opposition zu Bismarck, der diese Partei an den Rand gedrängt hat, die dann aber stärker ab 1890 sich auch in Verantwortung sah, positiv mitzugestalten. Und genau dieses Selbstverständnis bringt Erzberger zum Ausdruck. Man muss unbequem sein, man darf der Obrigkeit nicht nach dem Munde reden, aber man muss konstruktiv mitarbeiten. Und ganz wichtig, Erzberger ist nicht der Einzige. Es gibt viele fast schon Altersgenossen, wie Friedrich Ebert, der Sozialdemokrat.
Auch ein Baden-Württemberger.
Der aus Heidelberg stammt, die auch über das Parlament sich für Regierungsämter empfehlen. Noch ist das Kaiserreich nicht so weit, dass aus dem Parlament die späteren Minister kommen. Da gibt es die Schranke. Aber diejenigen, die dann in der Weimarer Republik Verantwortung übernehmen als Minister, die die erste deutsche Demokratie als Minister prägen werden, die sind alle im Kaiserreich, haben sich warm gelaufen für die spätere Ministertätigkeit, indem sie ihre Fähigkeit zur politischen Führung und zur Gestaltung im Parlament unter Beweis gestellt haben. Drei Namen, Erzberger haben wir schon erwähnt, Friedrich Ebert, der Zweite, der Dritte, ein Nationalliberaler, Gustav Stresemann, der auch im Parlament sich politisch in die erste Reihe hineingeredet hat, könnte man sagen, und der dann, wir wissen es, als Außenminister das prägende Gesicht der Versöhnungspolitik der Weimarer Republik gewesen ist. Also ganz wichtig, das Parlament bringt politische Führungspersönlichkeiten hervor. Es ist sozusagen eine Art Trainingslager für spätere in politischer Verantwortung stehende Minister geworden.
Also bevor wir gleich über die Exekutivverantwortung sprechen, nochmal über eine wichtige Episode in der deutschen Geschichte, denn dann kam der erste Weltkrieg. Und ich glaube, auch das gehört zur Ehrlichkeit an der Stelle zu. Erzberger war zunächst ein Befürworter. Doch er hat auch ziemlich früh begriffen, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Und während andere noch vom Endsieg geträumt haben und fantasierten, hat er sich früh für eine Friedensresolution eingesetzt, die dann auch im Jahr 1917 vom Reichstag beschlossen wurde. Und 1918, da war er dann in Exekutivverantwortung, er war Staatssekretär und hat den Waffenstillstand, wohlwissend, dass ihn manche einflussreiche Kreise ihn dafür hassen werden, unterschrieben. Das war ja schon unheimlich mutig vor dem aus der heutiger Perspektive. Woher kam dieser Mut? Woher ist das erwachsen?
Ja, dieser Mut ist auch der Mut eines Außenseiters, der keine Rücksicht auf das Establishment nehmen muss, der sich selbst treu bleibt. Erzberg ist sich immer selber treu geblieben. Er hat sich nicht verbogen und er wollte dem Staate dienen, dem Staatsganzen dienen. Und ihm war natürlich vollkommen klar, wer 1917 im Juli die Initiative ergreift, dass der Reichstag ja gestärkt wird als Institution, indem der Reichstag zum Diskurstreiber wird. Das Deutsche Reich ist die erste kriegführende Macht, in der das Parlament eine Friedensinitiative startet. Das hat es in Frankreich und Großbritannien nicht gegeben. Das spricht auch dafür, dass durchaus vom Reichstag und von den Mehrheiten, das waren liberale Sozialdemokraten und der politische Katholizismus, die sich hinter dieser Resolution versammelt haben, heißt aber auch, er weiß, dass die rechtsnationalistischen Kräfte, die imperialistischen Kräfte, die einen Sieg herbeiwünschen, weil es eine Expansion des Deutschen Reiches bedeutet, dass sie ihn deswegen hassen werden, weil sie ihn möglicherweise dafür haftbar machen, dass er das Thema Frieden mitten eines Krieges auf die politische Tagesordnung gesetzt hat. Also hier hat Erzberger staatspolitische Grundüberzeugungen, die er nicht preisgibt, und er weiß, dass er mit hohes auch persönliches Risiko eingeht. Aber anders ist es nicht möglich gewesen, in dieser Zeit politische Gestaltungsentscheidungen herbeizuführen.
Ich glaube, einer der Gründe, warum man so einen enormen Druck, der ja unvorstellbar ist, aus heutiger Sicht aushält, ist der, man braucht ja auch Mehrheiten, man braucht Verbündete. Auch da spielt er eine ganz besondere Rolle. Er ist auch schon Architekt der Macht. Er hat seinen parlamentarischen Aufstieg und die Zeit als Parlamentarier genutzt, um Netzwerke zu knüpfen, um das Handwerk des Maschinenraums in der Demokratie, nämlich Mehrheiten zu schmieden, verlässliche, belastbare. Nehmen Sie uns auf der Reise ein bisschen mit. Wie gelingt ihm es, für unbequeme Entscheidungen, auch wie beispielsweise einen Waffenstillstand zu unterschreiben, Unterstützung zu bekommen? Das ist ja nicht selbstverständlich, weil wir bewegen uns zwar immer noch in einer besonderen Demokratie, aber mit Bastardpolitik ist man auch in der Weimarer Republik nicht sonderlich weit gekommen, oder?
Das Handwerkszeug, das man beherrschen muss, heißt verhandeln können. Verhandeln heißt, mit politischen Wettbewerbern sich gemeinsam an einen Tisch setzen, um gemeinsame Ziele zu definieren und Wege zu deren Durchsetzung gemeinsam zu beschließen. Das ist eine hohe Kunst des Verhandelns auf Augenhöhe. Das ist eine symmetrische Kommunikationsbeziehung. Und diese hohe Kunst hat Erzberger initiativ auch im Juli 1917 eingeübt. Da bildet sich nämlich ein interfraktioneller Ausschuss. Das ist eine Innovation. Erstmals treffen sich die Führungsfiguren des Zentrums, also des Erzberger, der Liberalen und der Sozialdemokraten, um eine gemeinsame Agenda abzustimmen, um zu testen, können wir miteinander gemeinsame Projekte? Und sie konnten gemeinsame Projekte. Und als denn nach dem Ende der Monarchie die Weimarer Republik etabliert war, konnte man an diese Verhandlungserfahrung anknüpfen. Die Weimarer Verfassung ist auf diesem Verhandlungsweg überhaupt zustande gekommen. Und innerhalb der Weimarer Verfassung war der Weg des Verhandelns der Königsweg, um zu Entscheidungen zu gelangen. Und das bedeutet auch, dass man ganz unbequeme Entscheidungen auf diesem Wege durchsetzt. Und eine der unbequemsten Entscheidungen war die, wie verhält man sich zum Versailler Vertrag? Nicht die Weimarer Republik hat den Krieg verloren, sondern das Kaiserreich. Das war aber nicht mehr da. Und der Frieden, den die Siegermächte Deutschland auferlegt haben, war ein harter Frieden. Deutschland war nicht beteiligt an den Verhandlungen. Der Friedensvertrag wurde Deutschland präsentiert, ultimativ. Für den Fall der Nichtunterschreibung wurde die Wiederaufnahme der Kriegshandlungen in Aussicht gestellt, da Deutschland nicht mehr verteidigungsfähig war, abgerüstet hatte, die Truppen zurückgezogen hatte, hieße das, ein Nein zum Versailler Vertrag hätte bedeutet, dass die Truppen der Entente in Deutschland einmarschiert wären. Und das hat zerrissen. Auch die Reichsregierung, die vor allem Sozialdemokraten Philipp Scheidemann geleitet wurde. Und Erzberger hat organisiert innerhalb der Reichsregierung parteiübergreifend eine Mehrheit für das Ja, also den Vertrag zu unterschreiben. Damit ist er nicht dem Reichsministerpräsident Scheidemann Rücken gefallen, der nicht unterschreiben wollte, aber er hat sozusagen eine überparteiliche Mehrheit dafür geschaffen für ein Jahr. Und warum? Warum? Weil er das bedienen wollte, was man Entscheidungserwartung nennen kann. Entscheidungserwartung. Auch in Demokratien erwartet man von der Politik, dass sie entscheidungsfähig ist. Entscheidungserwartung, ein von Niklas Luhmann geprägter Begriff.
Systemtheoretiker.
Ja, und das bedeutet jetzt ganz konkret, nur wenn das Deutsche Reich, und so hat Erzberger gedacht, er war ein Stratege, den Vertrag unterzeichnet, gewinnt es innere Handlungsfähigkeit. Der Vertrag ist hart, schwere Opfer werden dem Deutschen Reich abverlangt, aber es bleibt handlungsfähig, das Deutsche Reich. Wenn es Nein sagt, macht es sich zum Spielball der Siegermächte. Und deswegen, um die innere Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit des politischen Systems zu garantieren, so die Strategie Erzbergers, hat er Mehrheiten organisiert, um innerhalb der Regierung zunächst und auch dann im Reichstag eine Mehrheit für die Unterzeichnung dieses Vertrages zusammenzubringen.
Also ein Verantwortungsethiker, man würde heute wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben sagen, ein Realo, der Dinge vom Ende her denkt. Und Sie haben ein wichtiges Wort gesagt, er hat das Verhandeln gelernt. Und wenn in der Politik verhandelt wird, es gibt einige Ausnahmen, wo es um höchst ethische Fragen geht, Frage von Abtreibung, Organspende, das sind vielleicht spezielle Angelegenheiten, aber im Grunde, wenn man verhandelt, geht es ums Geld. Ja, das ist so im Föderalismus sowieso, Bund, Länder und Kommunen, Sozialversicherungssystem, Steuern rauf, Steuern runter. Oder man schafft politische Strukturen, aber Strukturen haben natürlich auch etwas mit Geld zu tun. Also wer verhandelt, hat irgendwie ein besonderes Verhältnis zum Geld, um auch den gesellschaftlichen, politischen Fortschritt zu organisieren. Und da kommen wir auf das, was bestimmt zum Fokus auch seiner politischen Karriere gehört, nämlich die Finanzpolitik und auch die Steuerreformen, die er ja mit angestoßen und nicht nur angestoßen, sondern auch durchgezogen hat im Jahr 1919. Vielleicht einmal noch kurz den Kontext setzen. Der Krieg ist verloren. Deutschland steht vor dem finanziellen Ruin. Im Juni 1919 wird Erzberger Reichsfinanzminister und ihm gelingt etwas, was selten in der Politik ist, in wirklich wenigen Monaten hat er Steuerreformen durchgeführt, die bis heute wirksam sind. Bis heute, 100 Jahre später, wenn wir uns manchmal vorstellen, wie vergänglich manche Dinge in der Haushalts- und Finanzpolitik ist, ist das, glaube ich, schon eine beachtliche Leistung. Und nur in 8 Monaten krempelt er, ich sage das jetzt mal so flapsig, das gesamte Steuersystem wirklich um. Neue Steuergesetze, eine komplett neue Finanzverwaltung. Er schafft Landesfinanzämter und Finanzämter, die es zum Teil bis heute gibt. Er führt die einheitliche Einkommensteuer ein, und zwar progressiv, gestaffelt. Wer mehr verdient, muss mehr bezahlen. Bis heute ein bekanntes System. Ich glaube, da spiegelt sich auch nochmal seine Herkunft. Ein Vertreter des kleinen Manns, wenn Sie so wollen, auch in der Steuerpolitik wieder. Und glaube ich, ganz wichtig, er dreht die Machtverhältnisse um. Nicht mehr das Reich als sogenannter Kostgänger der Länder, sondern die Länder bekommen ihre Anteile vom Reich. Auch das erinnert mich an ein paar Diskussionen heute zwischen Bund und Ländern, wenn über Sondervermögen und dergleichen diskutiert und gestritten wird. Und er führt das Reichsnotopfer ein. Da müssen Sie gleich, Herr Professor Püter, einmal erzählen, was es damit auf sich hat. Das war quasi eine Vermögensabgabe der Reichen. Aber all diese Steuer- und finanzpolitischen Entscheidungen, da stelle ich mir einfach nur vor, die Widerstände, die müssen ja gewaltig gewesen sein. Man legt sich ja quasi mit jedem an. Und die Länder wollten ihre Steuerhoheit nicht aufgeben. Den Vermögenden liefen natürlich auch Sturm gegen die Abgaben. Aber der Erzberger, der hat es einfach durchgezogen. Wie war das möglich?
Das ist die Frage, wie entscheidungsstark in einer Verhandlungsdemokratie ein Politiker sein kann. Erzberger war entscheidungsstark. Und warum war er es? Zum einen, weil er sich auf eine mittlerweile verfestigte Kultur innerkoalitionären Verhandeln stützen konnte. Die Reichsregierung hat eine breite parlamentarische Mehrheit. Am Anfang waren auch die Liberalen dabei. Die wollten den Versailler Vertrag nicht unterzeichnen, sind dann aus der Reichsregierung ausgetreten. Aber Sozialdemokraten und Zentrum verfügten über eine klare parlamentarische Mehrheit und hatten sich auch geeinigt, der Weimarer Reichsverfassung ein Gesicht zu geben. Das heißt, es gibt ein gemeinsames republikanisches politisches Projekt, ein großes Projekt. Man will Deutschland aufbauen als demokratischen und auch sozialen Rechtsstaat. Das ist eine große Gemeinsamkeit zwischen den beiden prägenden politischen Kräften, der Sozialdemokratie und dem politischen Katholizismus. Und vor diesem großen Ziel verblassen so etwas die finanzpolitischen Streitereien. Wenn Sie ein großes Ziel vor Augen haben, dann können Sie auch Opfer verlangen von Interessengruppen. Und da die Koalition gestanden hat, da man in diesen Fragen der Politik einer Meinung war, konnte man auch bestimmte Zumutungen im Bereich der Steuer- und Finanzpolitik politisch durchsetzen.
So etwas wie das Reichsnotopfer.
Wie das Reichsnotopfer, das ist sozusagen eine Sonderabgabe, eine Sondervermögensabgabe. Das hat es übrigens schon mal gegeben, sogenannte Reichsvermögenssteuer 1913, um eine Erhöhung der Militärausgaben zu finanzieren. Auch da hat man schon einmal nur die Vermögenden rangezogen. Also auch das Kaiserreich kannte, und Erzberg war maßgeblich daran beteiligt, diesen Kompromiss zu schmieden. Also das hatte man schon einmal erprobt für Sonderausgaben, auch die Vermögenden in besonderer Weise zur Kasse zu beten. Also hier konnte man bereits an Traditionen der Finanzpolitik vor dem Kriege anknüpfen. Heißt aber, Erzberger wusste, wie man politische Mehrheiten organisiert. Er wusste, wie man innerhalb der Reichsregierung die Agenda durchführt. Und das war er deswegen, dazu war er deswegen fähig, weil er der heimliche Reichskanzler war. Denn er war die treibende Kraft. Er hatte dafür gesorgt, dass der Versailler Vertrag unterzeichnet wurde. Er war das Gesicht sozusagen der Friedenspolitik. Er hat danach noch eine Waffenstillstandskommission geleitet. Also er ist auch jemand, der dafür sorgt, dass der Waffenstillstand immer wieder verlängert wird. Also Friedenspolitik ist einer seiner politischen Kernthemen. Und das zweite Thema war, Sie erwähnten es bereits, das Deutsche Reich als Staat überhaupt fiskalisch operationsfähig zu machen. Das Reich ist nicht mehr Kostgänger der Einzelstaaten, es steht auf eigenen Füßen. Dazu muss man eine eigene Finanzverwaltung aufbauen. Das hat er getan, das zweite große Thema. Also er hat sozusagen die großen politischen Themen diktiert. Der Reichskanzler, es gab Gustav Bauer, war ein Sozialdemokrat, die hatten die meisten Stimmen erhalten bei der Wahl, also musste ein Sozialdemokrat formal gesehen Reichskanzler werden. Aber der heimliche Reichskanzler ist Erzberger gewesen. Letzter Punkt, warum er das werden konnte, weil er die Unterstützung des Reichspräsidenten besaß. Die Weimarer Republik hat eben auch eine sehr starke präsidiale Komponente. Der Reichspräsident Friedrich Ebert, mit dem er bereits im Krieg die Weichen stellte für gemeinsames Verhandeln und die Herstellung einer gemeinsamen politischen Agenda, war jetzt Reichspräsident geworden, ein Staatspolitiker durch und durch. Und Erzberger und der Reichspräsident Ebert bilden eine feste Entente, eine Allianz, ein politisches Kraftzentrum. Und wegen dieser Konstellation gelingt es Ebert mit der Rückendeckung des Reichspräsidenten, seine unbequeme politische Agenda durchzusetzen.
Ich finde es unheimlich faszinierend, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass das föderale Verhältnis von Bund und Ländern quasi von ihm vom Kopf auf die Füße gestellt wurde. Das erinnert mich ein wenig, ich war gerade auch in Washington D.C. zu der Jahrestagung von dem vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, und man sieht überall in Washington Alexander Hamilton, der erste amerikanische Finanzminister, der die Kriegsschulden der Bundesstaaten, der damaligen, zentralisiert hat, übernommen hat und damit eine Bundesebene geschaffen hat. Und bis heute im Sprachgebrauch redet man immer vom Hamilton-Moment. Man könnte eigentlich auch über den Erzberger-Moment sprechen. Manchmal müssen wir gar nicht groß in die weite Welt ausströmen, sondern unsere eigene Geschichte immer bedienen. Das ist vielleicht auch nochmal ein kleines Indiz dafür, dass Erzberger einfach auch bekannter gemacht werden muss, weil es ja wirklich eine nicht nur faszinierende Persönlichkeit ist, sondern noch einmal das finanzpolitische und steuerpolitische Erbe bis heute anhält. Und eine Analogie will ich auch noch machen. Auch das haben Sie gerade nochmal sauber herausgearbeitet mit dem Reichsnotopfer. Man kommt ja zwangsläufig an die Diskussion heute, wer finanziert eigentlich die gigantische Aufrüstung und Investitionen in die Sicherheit? Aktuell wird das vor allem über Schulden gemacht. Das wird, glaube ich, nicht dauerhaft gut gehen. Da ist sich jeder einig, egal wo man sich im politischen Spektrum, glaube ich, verortet. Das geht natürlich nicht. Und deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen eine historische Folie, wo man in die Vergangenheit schaut, wo es besondere Ausnahmesituationen gibt und die Frage sich stellt, wie schafft man dann auch den Kraftakt und vor allem auch, wie gewinnt man dafür Mehrheiten? sowas zu organisieren. Und das bringt mich vielleicht auch in die Schlusskurve. Herr Professor Püter, reden wir ein bisschen über Erzbergers Vermächtnis. Seine Steuerreform, seine Staatsreform, wir haben es gesagt, das wirkt bis heute nach. Sie ist weiterhin gültig, zumindest in vielen Teilen. Und er hat ein Steuersystem geschaffen unter extrem schwierigen Umständen, hat die Machtverteilung zwischen Bund und Ländern neu geordnet. Und wir sind heute ja wieder in der Situation, wo wir uns Fragen stellen, wie Reformfähigkeit, wie reformfähig ist eigentlich eine Demokratie? Woher ziehen wir politische Legitimation, gerade auch wenn es um unbequeme, um sehr grundsätzliche Schritte geht? Da ist auch Mut gefragt. Ist das das Einzige, was wir von Erzberger lernen können? Wo kann er uns inspirieren für unbequeme Entscheidungen, die heute im Jahr 2025 auch uns begleiten?
Ja, Mut ist sicherlich eine Tugend, die in liberalen Demokratien gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Ausgangslage der Weimarer Republik. Ein verlorener Krieg, dessen Folgen erst allmählich sichtbar werden, die werden auf die Republik abgewälzt. Eine zerrüttete Währung, die Reichsfinanzen völlig in Unordnung geraten. Und in dieser Situation, wo man sich als politisches Ziel, als Target sozusagen selber anbietet, mit derartigen Themen sich zu profilieren, das ist schon eine mehr als mutige Entscheidung. Nun muss nicht ein Politiker von heute, von Ausnahmen abgesehen, um sein Leben fürchten, wenn er unbequeme Entscheidungen trifft. Als Beispiel Erzbergers zeugt davon, dass Geradlinigkeit sich zumindest in nachhaltigen Entscheidungen bemerkbar macht, die bis heute ihre Wirksamkeit entfalten. Voraussetzung ist natürlich, dass man entscheidungsfähig bleibt. Und das bedeutet in einer liberalen Demokratie, in einer Verhandlungsdemokratie, dass man Mehrheiten haben muss. Dass die Entscheidungen, die man trifft, nicht in Frage gestellt werden. Dass die Entscheidungen mitgetragen werden, konsensual von der Regierung. Keiner in der Reichsregierung wäre auf die Idee gekommen, sozusagen Erzberger in den Rücken zu fallen. Die eigenen Leute haben gelegentlich gemurrt, auch innerhalb der Zentrumsfraktion. Da hat Erzberger manche auch aus Sozialneid gegen sich aufgebracht, der soziale Aufsteiger, der sozusagen die Vermögenden zur Kasse bittet. Das schafft schon manchmal böses Blut. Aber letztlich ist es Erzberger gelungen, für seine Politik immer eine ausreichende parlamentarische Mehrheit zu finden. Also das muss man auch beherrschen, das politische Handwerkszeug. Aber dann mutig vorangehen, wenn die Governance-Struktur stimmt. Ich glaube, das kann man von Erzberger heute lernen.
Und zeigt auch nochmal den Wert des Kompromisses in dieser Zeit, wo wir offenbar Fliehkräfte haben, die Kompromisse zumindest mal erschweren. Immer noch möglich machen, aber erschweren. Da reicht ja ein Blick zu unseren französischen Nachbarn aktuell.
In der Tat, der Kompromiss ist ja eine Entscheidung. Kompromiss heißt ja nicht endloses Palavern, sondern bedeutet, nach einem komplexen Weg der Entscheidungsfindung, das sind Aushandlungsprozesse, steht am Ende eine gemeinsame Lösung. Die wird dann aber gemeinsam getragen. Die wird auch gemeinsam kommuniziert. Im Idealfall findet man dafür auch Fahnenwörter, die das Ganze auch semantisch illuminieren. Und alle stehen dann hinter dem gefundenen Kompromiss. Also Kompromiss und Entscheidungsfähigkeit schließen sich nicht aus. Und die deutsche Geschichte ist voll von Beispielen. Und Erzberger ist ein herausragendes Beispiel, dass Kompromissfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit Hand in Hand gehen.
Ich möchte zum Schluss nochmal an den Anfang springen, Herr Professor Püter. Gegen Erzberger wurde gehetzt und zwar so richtig. Also ich glaube, das, was wir heute neudeutsch Hate Speech nennen, ist da wahrscheinlich noch freundlich ausgedrückt. Aber wir sehen, auch da sind aus Worten Taten gefolgt. Und wenn wir heute zum Beispiel an Menschen wie Walter Lübcke denken, sehen Sie da Parallelen zwischen damals und heute im Umgang mit demokratischen Politikern, die unpopuläre Entscheidungen, damals ging es ja um das Thema Asyl und Migration, treffen? Ist das auch eine Lehre aus der Zeit oder schießt das ein bisschen übers Ziel hinaus?
Nein, also die politische Sprache prägt den Diskurs. Also das, was sagbar ist und das, was sagbar ist, bestimmt auch das, was machbar ist. Wenn ich die politische Sprache verändere, geschehen plötzlich Taten, die früher als undenkbar galten, weil sie nicht sprachlich kommuniziert werden konnten. Das bei der Mord an Walter Lübcke ist ein Beispiel dafür, dass sich das Sagbare verschoben hat. Insofern muss man sehr wachsam sein und sind die Vertreter der liberalen Demokratie natürlich aufgerufen, auch selber sprachschöpferisch tätig zu sein. Und das Zweite, was wir von Erzberger lernen können, ist, dass wir was wir als wehrhafte Demokratie bezeichnen. Als Erzberger ermordet wurde, war das schon ein Warnsignal. August 1921. Im Juni 1922 geschieht der zweite politische Mord. Diesmal trifft es den Reichsaußenminister Walter Rathenau, einen deutschen jüdischen Glaubens. Und jetzt gibt es eine zivilgesellschaftliche Selbstmobilisierung. Jetzt gehen die Republikaner zu Hunderttausenden spontan auf die Straßen und verlangen nach Taten des Staates. Und innerhalb von 5 Wochen wird der Staat aktiv und beschließt mit verfassungsändernder 2/3-Mehrheit im Deutschen Reichstag ein Republikschutzgesetz. Das können wir lernen, dass eine liberale Demokratie aktionsfähig bleiben muss. Sie muss imstande sein, sich zu wehren mit staatlichen Mitteln, auch möglicherweise mit dem Mittel der Einschränkung der Meinungsfreiheit, Versammlungen und der Aktionsfähigkeit von Parteien, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen. Aber es braucht immer die zivilgesellschaftliche Selbstmobilisierung. Mit Verboten allein, das zeigt auch die Weimarer Republik, kann man ein politisches System nicht stabilisieren. Man braucht die offensive politische Auseinandersetzung. Und Erzberger lehrt uns, er war jemand, der die politische Auseinandersetzung nicht gescheut hat. Er hat sich sozusagen in den Schützengraben der Politik, wenn man so will, hineinbegeben. In der ersten Reihe hat er aufrecht für seine Überzeugung gestritten. Also beides sollte Hand in Hand gehen. Zivilgesellschaftliche Mobilisierung und ein wachsamer Staat. Ich glaube, das kann man auch von Matthias Erzberger lernen.
Es wäre nicht angemessen, Matthias Erzberger nach heutigen Maßstäben zu bewerten, sondern man muss, glaube ich, sein Wirken ja immer vor der historischen Folie, vor der er gewirkt hat, im Hinterkopf behalten. Und da ist klar, da ist er natürlich eine streitbare Person, er ist eine widersprüchliche Person, auch darüber haben wir gesprochen. Können wir dennoch ihn oder vielleicht gerade deshalb auch als einen wichtigen Wegbereiter der Demokratie in Deutschland bezeichnen? Wie schauen Sie auf sein Lebenswerk und sein Vermächtnis?
Sein Vermächtnis ist in der Tat geradezu ein Musterbeispiel, das es verdient, als erinnerungswürdig in die Gesamtheit der liberalen Demokratie aufgenommen zu werden. Was gehört zu einer liberalen Demokratie? Zunächst einmal der Parlamentarismus. Das Parlament ist die Kerninstitution. Dort wird ja Verhandeln eingeübt. Kompromissfähigkeit wird im Parlament in den Ausschüssen eingeübt. Das Parlament ist die kompromissgenerierende politische Institution par excellence. Also das kann man von Erzberger lernen, den Parlamentarismus lebendig zu halten. Und was man auch noch von ihm lernen kann, ist, dass im Parlament die politischen Führungspersönlichkeiten heranreifen, die dann auch in der Exekutive in staatspolitischer Verantwortung stehen. Also Erzberger, gerade weil ihm das nicht in die Wiege gelegt worden ist. Im Deutschen Kaiserreich musste man erstreiten, musste man die Obrigkeit gelegentlich provozieren. Man musste die Handlungsspielräume von Partizipation, parlamentarischer Partizipation austesten. Das alles kann man von Erzberger lernen. Und zwar in einer ganz schwierigen Situation, sozusagen ein insolventes Unternehmen, das Kaiserreich zu übernehmen und sozusagen das neue Unternehmen, die Weimarer Republik, dann einer besseren Zukunft zuzuführen, wobei die Altlasten drückend waren, also auch Verantwortung in schwierigen Zeiten zu übernehmen. Und vor allem wichtig, hat sich von Krisengerede nicht beeinflussen lassen. Also wir leiden ja heute an einer fast manischen Fixierung, alles, was wir sehen, als Krise und Katastrophe auszugehen. Von Erzberger ist mir nicht bekannt, dass er das, was er getan hat ab 1919, als bloßen Krisenbewältigungsmodus eingestuft hat. Das ist ja nur reaktiv. Eine Krise diktiert einem das Handeln, sondern hat versucht, selber zu gestalten und aus einer schwierigen Lage nicht nur das Beste zu machen, sondern dem Ganzen eine positive Zukunftswendung zu verleihen. Auch das ist wert, erinnert zu werden. Also ist jetzt nicht, wir wollen ihn nicht zu den Ehren der Altären, zum politischen Heiligen krönen, aber er ist natürlich jemand, der in ganz besonderer Weise für die Lernprozesse steht Demokratie muss man sich immer wieder neu erarbeiten. Jede Generation muss wieder neu die liberale Demokratie sich erarbeiten. Historische Erfahrung wird nicht generationell naturwüchsig übertragen. Und ich glaube, es ist deswegen wichtig, wenn alle Verantwortlichen dort, wo sie stehen, daran mitwirken, dass dieses Erbe der liberalen Demokratie heute in Erinnerung gehalten wird.
Herr Professor Püter, die letzten Worte will ich einfach so stehen lassen. Wir haben gesprochen über das Leben von Matthias Erzberger, eine, wie ich finde, höchst faszinierende Persönlichkeit, über sein Leben, über sein politisches Handeln und sein Wirken bis heute. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke.
Ich habe zu danken.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.